Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Guten Morgen in die Runde.
Einen schönen guten Morgen.
Hallo ihr beiden. Heute mal zu dritt.
Yes.
Sehr schön.
Spannend, ja. Yannick ist dabei, für alle, die es nicht sehen.
Genau.
Die anderen Nasen kennt ihr ja, hört ihr ja an den Stimmen. Genau, Christian ja. Und ich sind hier.
Nicht nur sporadisch mal.
Habt ihr gestern Handball geguckt?
Nein.
Nee. Habt ihr keinen Handball geguckt? Leute. Halbfinale, sehr gut, war sehr gut. Danach habe ich leider noch Champions League geguckt, war nicht gut. Wenn man Dortmund-Fan ist, der Rest war glaube ich in Ordnung.
Ich war gestern Abend bowlen.
Oh, da warst du. Da war ich am Wochenende.
Und? Ja, gewonnen.
Bowlen oder bouldern?
Bowlen.
Ach so, ich habe bouldern, weil ich war bouldern. Nee. Ich habe heute erst kein Muskel mehr. Ich war ganz frisch.
Ja. Sehr schön. Ja, Yannick sitzt hier in der Runde, weil wir gleich zu dir kommen werden mit einem ganz spannenden Thema. Das war so spannend, dass wir gesagt haben, du musst auf jeden Fall definitiv heute davon erzählen. Aber kommen wir zuerst zu den Neuigkeiten, die wir haben.
Ja.
Eben ausgepackt. Den hattest du beim lieben Jan Sieveking bestellt, einen neuen Kopfhörer von Grell, und zwar der OAE2.
Ja, genau. Das ist ein Over-Ear, also ohrumschließender Kopfhörer, der ist offen. Und ich habe dazu ein paar Anfragen gehabt von euch da draußen quasi und kannte das Modell gar nicht. Dann habe ich ein bisschen geguckt und dann gab es beim Jan, das finde ich cool bei Sieveking, die machen ja eigene Videos. Wenn ihr da Interesse habt an irgendwelchen Produkten, die dieser Vertrieb vertreibt, wir haben nicht alle, aber die haben sehr viele Videos da draußen, auch zu Marken, Lautsprechern und so. Hm. Und dann gab es ein Video über diesen Krell, und zwar mit dem Herrn Krell, und das ist wohl der Entwickler gewesen vom HD800 damals.
Ja.
Also diesem ersten Kopfhörer für 1000 Euro, wo so ein
Sennheiser, ja.
Vor 15 Jahren oder so, wo so ein durch die Branche so ein Flüstern ging oder so ein Raunen. Und genau, und der hat diesen Kopfhörer entwickelt. Besonderheit hier: der hat ganz, ganz stark angeschrägte Chassis. Ist ein Einwegsystem quasi, also ein Breitbänder. Und genau, und der liegt erstaunlicherweise bei 499 Euro. Und da war ich überrascht, weil ich habe nur das Video gesehen vom Jan und hatte den Preis nicht am Schirm und dachte, das Ding kostet dann wieder irgendwie 2,5 oder so. Aber nee, der kostet 499. Und wie fandet ihr den?
Erstaunlich gut.
Ja.
Also man muss immer überlegen, 499 Euro, das sind ja meistens dann, ich sag mal, wir haben in der Preislage oft Bluetooth-Kopfhörer, sowas, ne? Und die sind dann oft ziemlich boomy abgestimmt. Und in der Preislage fand ich das echt erstaunlich, wie klar, offen und auch konturiert der unten war. Mhm. Ne? Also klar, je teurer es wird, desto konturierter wird das, aber für den Preis echt super, also positiv beeindruckt.
Genau, so ging es mir auch aufgesetzt. Es ist ein offenes System, es ist luftig, es ist aber trotzdem nicht untenrum dünn, sondern der ist schon ordentlich bassstark. Also der drückt ganz gut. Und was ich merke, was du gerade gesagt hast, ne, dass diese Verschiebung, dass das nach vorne gesetzt ist, also du hast die Bühne schon, jetzt nicht wie beim Lautsprecher, aber schon nach vorne gesetzt. Also deutlich anders, als wenn die Bühne halt hier irgendwo mittig deiner Fontanelle im Kopf existiert, sondern schon mehr vorne. Ne? Ja, also
ich fand auch sehr irgendwie, also ist auch komisch, weil wahrscheinlich auch unrealistisch, aber es wirkt irgendwie noch einen Tacken umrissener als mit einem klassischen Kopfhörer, kam es mir so vor.
Ja.
Aber auf jeden Fall fand ich es gut. Und der kam ja jetzt mit UPS heute Morgen an, weil in der Karre
kalt.
Ganz kurz reinge. Mit UPS kam noch etwas an.
Mit
gestern,
UPS
glaube
kam
ich.
Noch etwas an.
Und zwar aus Berlin.
Ach, du meinst die Burmester?
No, ich war jetzt hier eine richtige Kartenkarte, Leute. Von 499 zu ein bisschen mehr.
Von 0 auf 100.
Von auf dem Kopf zu vor dem Kopf. Wir haben das letzte Woche ja angedeutet. Da kommen von Burmester zwei Lautsprecher. Einmal die B28 in Weißmatt mit Aluminiumfront, Silber. Kann man bei denen irgendwie wählen. Du kannst die Kombinationen wählen. Und dann kam die B38 in diesem Nussbaum, würde ich sagen.
Ja. Dunkles Walnuss oder sowas. Ja.
Und da haben wir eine schwarze Front, Aluminium, und schwarzer Subwoofer, der an der Seite sitzt quasi. Und das war ich jetzt sehr, 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 also wir haben ja schon gesagt, dass die gut aussehen. Das wussten wir. Und jetzt haben wir uns die Mühe gemacht und haben die eben einfach mal, oder Christoph hat
die eben ausgepackt, genau. Schön, ne? Also, muss ich sagen, out of the box hingesetzt und das war gut.
Das war wirklich gut. Ich muss sagen, für mich, ich war ein bisschen skeptisch, muss ich euch gestehen, vorher. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte irgendwie so, ich hatte einfach mal gar keine hohe Erwartung, muss ich gestehen. Ich weiß gar nicht, warum, aber es war irgendwie so. Und die haben mich eben mega geflasht, die Digga.
Ja, ja, ich fand's auch. Und wir haben nur gerade kurz reingehört, eigentlich jeder von uns einfach gerade rein. Und auch dafür, dass sie einfach nur irgendwie stehen, also schon Stereo-Dreieck, keine Frage, aber ich glaube, wenn man sich da jetzt noch ein bisschen Mühe gibt und die mal wirklich ein bisschen schiebt und im Raum mal guckt, wo sie da eigentlich richtig hingehören, mega geil. Also der AMT, super schnell, super auflösend, super frisch, Räumlichkeit ist super.
Hat auch ordentlich Tightness, also auch Tiefgang.
Ja.
Ne? Also geht tief,
richtig,
ist schnell.
Richtig unten rum, ja.
Und auch die, gut, jetzt standen die heute Nacht schon im Laden wenigstens, die waren jetzt nicht ganz kalt oder so, aber...
Aber es war Neuware, die 38er,
stimmt,
ist nicht gespielt.
Die 38er ist
Neuware. Gerade beim Air Motion natürlich wichtig, dass man da mal die eine oder andere Stunde Klang drauf gibt, aber das war wirklich gut. Ja. Es ist eine sehr tiefe Box, also man kann sie jetzt nicht unbedingt überall aufstellen, aber ich finde sie echt sehr, sehr hochwertig gearbeitet. So die Einfassung vorne auch von dem Faceplate sind toll.
Und der Hochtöner erinnert mich so ein bisschen an den lieben Raimund, der mal hier war, ne, im Podcast. Ich will das nur mal so erwähnen. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber auf jeden Fall wundert mich das. Das sieht sehr nach dem Mundorf Hochtönern aus. Und genau, da wollen wir im Februar auch nochmal hinfahren.
Und an den Klemmen hinten sieht man es auch schon mal.
Ich glaube, die Klemmen kommen ja auch so ein bisschen Mundorf-mäßig vor. Genau.
Aber sehr hervorragend. Du fährst ja nächste Woche nach Berlin.
Ja, genau.
Dann kannst du das mal eruieren. Ja. Schön. Gehst du mal hinten rein und guckst mal, was da liegt.
Genau. Was ist denn das hier?
Und cool ist ja auch, wir haben ja hinten auch eine Absenkung vom Bass, die wir quasi aktivieren können. Ich habe es nicht probiert, ich habe es nur gesehen, aber so ab 150 Hertz runter kann man bis zu 3 dB absenken, eben halt auch, um Raumanpassung vorzunehmen.
Okay, weil ich war die nicht sogar auf Minus eben?
Ja, ich glaube, das
ist was rumgedrückt.
Die Aktivierung und Deaktivierung davon ist das, glaube ich, aber die Stellung, wie sie jetzt ist, ist, glaube ich, deaktiviert, die Absenkung.
Okay.
Aber müssen wir nochmal genauer reingucken.
Vom Ohr hätte ich gesagt, sie ist auf jeden Fall nicht aktiviert.
Ja, genau.
Ja, nein.
Aber sau offen und sau schnell. Richtig cool.
Ja. Ja.
Nur mit Boomer in Verbindung haben wir es noch nicht gehört. Jetzt eben war nur ein es war ein E5000 dran von Aquafest, was nur, ne? Es war ein E5000 von Aquafest mit einem Bartok DCS, genau. War spannend.
Schön.
Cool. Ja. Dann hast du gesagt, aus, wahrscheinlich früher mal England, kommt was Neues auf den Markt.
Ja, also IAD, der Vertrieb, IAD hat ja viele interessante Produkte im Portfolio. Unter anderem haben wir ja die neuen Quad-Geräte, die ihr bei uns ja auch führen könnt oder sehen könnt und hören könnt natürlich, die 333er-Serie, haben jetzt auch Mission wieder neu auferlegt. Die Mission-Serie kennt man, Mission, Klammer auf, Cyrus, noch so in der klangvollen Riege der alten englischen Marken zu sehen als Midsize-Gerät, und das ist wieder mit der Mission 778er Serie neu auferlebt worden, und zwar zu echt moderaten Preisen. Es gibt einen Vollverstärker mit DAC und HDMI. Da müsst ihr euch vorstellen, alles in diesem kleinen Midsize-Format, wie Cyrus oder Mission die ganzen Produkte auch auf den Markt gebracht hat.
Nur jetzt in moderner Optik? Oder?
Nee, sieht ziemlich genau aus wie früher auch.
Ja. Okay.
Also vielleicht mal die eine oder andere Kante ein bisschen abgerundeter, aber jetzt grundsätzlich ist das so klassisch, das Design von früher auch. Gibt es in Silber, habe ich zumindest auf dem Foto gesehen, weiß nicht, ob es das auch noch in Schwarz gibt. Auf jeden Fall der Vollverstärker für 649 Euro. Dann gibt es einen passenden Transporter, also CD-Transporter für 549. Und natürlich, damit wir den Brückenschlag ins 21. Jahrhundert machen können, einen passenden Streamer. Und da wird auf Technik von Silent Angel gesetzt. Also ihr da draußen kennt jetzt zum Beispiel unseren geliebten Rhein Z1 Plus, den wir immer nutzen. Diese Streaming-Geschichte ist da auch mit drin. Ich denke mal nicht, dass es ein Rune-Server werden wird, sondern einfach ein Rune-Audio-Endpunkt. Der wird schon Rune-zertifiziert sein und die ganzen anderen Sachen auch können. Und der Streamer wird bei 9,49 liegen.
Ja, war ich überrascht, ne? Dass der Streamer jetzt in der Kombination das teuerste Gerät ist.
Ja, das wird mit Sicherheit einfach die Lizenzen sein. Und da du ihn ja, das ist ja kein Streaming-Transporter, das ist Streaming-Client, also müssen auch noch vernünftige DACs drin sein.
Ist dann schon ein richtig, also keine
Bridge? So wie ich das gelesen habe, ja, genau.
Ah ja, warten wir mal ab.
Hören
wir uns an, oder?
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Kommt aber erst mit ein bisschen Verspätung. Also wird erst Ende März, Anfang April dann auf den Markt kommen.
Okay.
Ja. Schön, ja.
Dann haben wir online gebracht gestern Nachmittag ein Video von Aquaface 103900S. Ich habe auch schon ganz viel Häme bekommen natürlich bei den Kommentaren. Also was ist Häme? Was geht schon wieder los? Ne? So, wie wir letztes Mal gesagt haben, der König ist tot, lang lebe der König. Ja. Genau. Ja. Wunderbares Gerät, dennoch. Und ich finde es immer so interessant, dann gibt es die Kommentare Und ich lade immer ein, ne? Kommt doch vorbei. Mhm. Jemand hat kommentiert, der hat eine 2810, glaube ich.
2810, ja.
Und ja, und die ganzen Features und alles, die ich da aufzähle, die hätte seine alte schon und das wäre alles super und so.
Ist es ja auch.
Ist es ja auch.
Ist ja ein gutes Gerät.
Das stimmt. Und genau. Und ich habe es auch so kommentiert: eine C2300, also die kleinste Vorstufe von Akkuface, hat auch jemand kommentiert. Die Kompensatorschaltung, das einerseits.
Lautnisfunktion und so. Ne?
Genau, wäre gar nicht lautstärkeabhängig, aber ehrlich gesagt bin ich ziemlich sicher, dass in der Anleitung steht definitiv drin, dass das für leise Passagen ist, eben um die Schwäche des Hörens, ne, bei leisen Passagen im Bassbereich abzugrenzen. Und außerdem macht ja eine Kompensatorschaltung dann in einer C2300 zum Beispiel ja de facto gar keinen Sinn. Dann kannst du sie auch weglassen, wenn sie nicht antiproportional zur Lautstärkeregelung ist, weil da hast du ja einen Bassregler. Also du brauchst ja nicht eine, bei der C2300 ist, glaube ich, die Kompensatorschaltung plus 6 dB bei leisen Lautstärken. So, wenn du jetzt aber eine Bassanhebung hast, in regelbar, dann würde das ja gar keinen Sinn machen, eine Kompensatorschaltung zu bauen. Mhm. So, und deswegen glaube ich, dass das nicht stimmt an der Stelle. Und bei der C3900S sind die Schritte knappe 2 dB pro Schalterstellung und da sind es 5 Stellungen. Aber nichtsdestotrotz gebe ich vollkommen recht, eine C2300 ist von der Ausstattung her viel besser als ein 3900S. Mhm. Das ist so. Nur immer wieder denkt man dann, man kann sich ja mit der 4-Band-Equalizer-Funktion den Klang der 3900S einfach hinzaubern. Und da muss ich echt sagen, das ist nicht so, oder? Habt ihr das mal? Man schafft das nicht. Ne? Das ist einfach ein anderes
Level. Keine Chance.
So, das will ich damit nur sagen. Deswegen weiterhin herzliche Einladung. Kommt vorbei, wenn ihr das möchtet und hört euch das einfach an. Weil das wäre ja eigentlich der fairste Weg.
Genau, einfach mal den neuen König hören.
Ja, genau.
Das Schöne ist ja, bei uns ist es ja vergleichbar. Wir haben ja alle Vorstufen da gerade und dann ist es eigentlich ziemlich deutlich. Ne?
Ja,
das ist, muss man sagen.
Absolut.
Ist schon hörbar.
Ja, wunderbare Vorstufe.
Ja.
So, mein Lieber, jetzt kommt dein großer Auftritt.
Ach, du liebst, Lieschen. Ach, du liebst.
Der liebe Yannick ist in unsere Hauptstadt gefahren. Also wir sind im Moment aktuell relativ häufig in Berlin, merke ich das.
Stimmt.
Ja, erzähl mal, warum und was hast du da gemacht?
Ja, wo fängt man da eigentlich an?
Ja.
Das ist unfassbar. Jürgen Strauß hat Nils Frahm beliefert. Nils Frahm, das habt ihr, glaube ich, letzten Podcast schon mal kurz angesprochen, wer das ist. Das ist ein deutscher Künstler, Pianist aus der Neoklassik und ist mittlerweile eigentlich weltweit in den großen Konzertsälen dieser Welt unterwegs. Und ist eigentlich einer der etabliertesten Musiker unserer Zeit, eben was so, ich sag mal, Neoklassik angeht. Mhm. Und er hat ein paar Lautsprecher gekriegt vom Jürgen und das schon vor einem halben Jahr etwa. Und Jürgen hat ja auch einen neuen Equalizer rausgebracht und ist dorthin gefahren mit seinem Entwickler, mit dem Garda.
Ja.
Und hat ihm den Lautsprecher eingemessen, quasi gerückt und auf seinen Regieraum quasi angepasst. Und jetzt ist die Besonderheit eben, dass Nils in im Funkhaus Berlin ein Studio hat. Und das Funkhaus Berlin, das ist unfassbar. Also das ist wirklich atemberaubend, was das für ein Studiokomplex ist. Ja. Ne? Also man muss sich vorstellen, in den zur Gründung der DDR gab es eigentlich so eine Art Wettkampf, wer in Berlin das größte Rundfunkhaus baut, ne, von den quasi Großmächten, die da alle so versammelt waren. Und die DDR hat halt einfach den Vogel abgeschossen.
Wir können noch ein Studio mehr bauen.
Ich weiß nicht, wo die finanziellen Mittel dafür herkamen, aber es ist unglaublich. Also wirklich, da hat Geld anscheinend keine Rolle gespielt und da wurde einfach alles umgesetzt, was umgesetzt werden musste und vor allen Dingen auch halt akustisch und das ist das, was so atemberaubend ist dort. Der Chefakustiker war ein Herr Steinke, den Jürgen Strauß auch kennt bzw. kannte.
Spannend.
Und die haben sich auch schon mal dort getroffen und er wurde auch dort schon mal rundgeführt, hat aber auch einige Räume noch nicht sehen können und Nils hat uns dann da auch mal so eine Komplettrundführung gegeben und das ist also ich glaube, bis heute eigentlich unvergleichlich, hat es bis jetzt noch nicht, glaube ich, kein zweites Mal gegeben, so ein Komplex wie da. Also muss ich vorstellen, ein riesiger Studiokomplex, waren ungefähr 2000 Leute dort angestellt. Mhm. Und es war rund um die Uhr war Rundfunkbetrieb. Also 24 Stunden lang wurde dort aufgenommen. Und das war nicht nur ein Studio, sondern ein riesiger Orchestersaal, der aber nicht für Konzerte ausgelegt war, sondern für Rundfunkaufnahmen eben und dafür akustisch perfektioniert. Mehrere in Anführungszeichen kleinere Säle, die immer noch exorbitant groß sind. Hörspielstudios, 2 Stück, die dann jeweils 12 Aufnahmeräume hatten und das in einer...
Krass.
Also wirklich, da hat Geld hat keine Rolle gespielt. Und jeder Raum für eine andere Funktion. Ne? Da war dann zum Beispiel, das fand ich ganz beeindruckend, ein Freifeldraum, würde man dazu sagen. Also da ist so viel Absorption drin, dass kein Schall zurückkommt. Auch wieder kein schalltoter Raum, sondern ein Freifeldraum, sagt man dazu. Dass einfach die Reflexionen so niedrig wie möglich sind, um eben freies Feld zu simulieren, ne? Damit man quasi Geräusche darin aufnehmen kann, als wäre man draußen, genau. Ja. Und dann sind da so lauter Klappen im Boden, wo dann quasi verschiedene Untergründe sind, Sand und Kies und so weiter. Und dann ist da so ein Rondell, wo dann in die Mitte konnte dann ein Kugelmikrofon gestellt werden und dann konnten quasi die Foley-Artists, würde man dazu sagen, die konnten dann quasi Schritte machen, ne, für die Hörspiele und so weiter. Dann sind da Treppen reingebaut, da sind also wirklich alles an Räumen, was man sich vorstellen kann, die einfach simuliert werden können. Treppenaufgänge, die dann verschiedene Untergründe haben, Teppich, Stein, Holz, dann eine extra Treppe, die nochmal in einem Gang war, damit man einen Keller, irgendwie, ich sag mal, so eine Kellertreppe simulieren kann. Also Wahnsinn.
Dann haben die Treppe gebaut, einmal mit Stein und einmal mit Holz und einmal mit Teppich?
Ja, genau.
Und heute wird es wahrscheinlich sagen, okay, das muss eine Treppe hergeben und dann legst du irgendwas anderes drauf. Oder so.
Genau,
und
genau.
Die haben einfach eine ganze Treppe
gestellt. Unglaublich. Und das ist
konsequent.
Also ganz, ganz konsequent. Und dann eben, also man muss wirklich sagen, die Konzertsäle von ihren akustischen Eigenschaften sind auch für heutige Verhältnisse eben eigentlich Referenzräume, kann man eigentlich sagen.
Man muss schon sagen, dass sich an der Akustik selber ja auch einfach nichts verändert hat. Also an dem Prinzip selber, wenn du damals Know-how hattest und Geld und Zeit und
Und ganz spannend eben, es gab da auch noch keine Simulationsprogramme oder Computer, mit denen man das berechnen könnte. Ne?
Ja.
Und Steinke hat halt eine bestimmte Nachhallkurve, sag ich mal, entwickelt. Das ist die berühmte S-Kurve. Ach, wieder unser Licht.
Ja, unser Licht ist mal wieder ausgegangen.
Und zwar hat er die S-Kurve entwickelt und er hat quasi in die Raumakustik schon quasi den Nachhall so gestaltet, dass in den Tiefmitten die Nachhallzeit nicht so ausgeprägt war wie in den Bässen und in den Höhen.
Okay.
Das heißt, wir haben zum Beispiel in dem großen Saal, Saal 1 ist das, Raumvolumen von 13.000 Kubikmeter, meine ich. Also es ist ein Riesenraum, ein Riesensaal, wo ganze Orchester drin aufgenommen wurden. Hat dann eine Nachhallzeit in den Bässen von ungefähr 1,92 Sekunden, die sinkt dann hinunter, ich meine auf 1,4, 1,3 sowas, um dann wieder anzusteigen und dann wieder leicht abzuflachen.
Aber es ist ja trotzdem nix. Ne? Also ist natürlich, hat das ein Ziel gehabt und dass man das überhaupt trifft, finde ich völlig irre.
Wahnsinn.
Ich meine, gut, du kannst natürlich immer wieder, try and error muss es ja sein dann, ne? Also du kannst natürlich schon grundsätzlich wissen, was du tust, aber du musst es ja mit Sicherheit probieren, ein bisschen immer.
Und
noch mehr und weniger und keine Ahnung.
Die haben das damals auch errechnet. Das ist jetzt nicht so, dass sie jemand ein Stückchen Holz hingesetzt haben und dann weißt du, was dann passiert.
Nee, klar, aber natürlich, jetzt mal zum Vergleich wie heute mit den Lautsprecherentwicklungen, ne? Also dass du heute das viel genauer abtasten kannst und vorabbrechen kannst, war ja natürlich schon schwieriger. Aber trotzdem spannend, dass man, also 0,2 Sekunden ist ja schon nicht viel.
2 Sekunden, nicht 0,2.
Also ach so, 2 Sekunden.
2 Sekunden und dann 1,3 Sekunden.
Okay.
Also schon viel Hall,
viel,
weil wir wollen Hall, also wir wollen ja Räumlichkeit.
Okay.
Und das, und wir wollen ja nicht ganz trocken aufnehmen und das
ist
eigentlich...
Das gemeint. Okay.
Nee, also es sollte nicht trocken sein, damit man nachverhallt, also das ist auch total spannend, da gibt es sogenannte, also die haben da auch Hallkammern, ne? Also quasi nackte Kammern mit ganz quasi nackten Oberflächen, die möglichst hallig sind, in die dann Lautsprecher gestellt wurden. Dann hat man da eine ganz bestimmte Mikrofonie hingestellt und hat dann versucht, nur die Fußschall in diesem Raum zu generieren, um dann Hall aufzunehmen.
Allein das finde ich voll wahnsinnig.
Eine sogenannte Echokammer.
Ja,
mega gut. Die ist auch noch aktiv und Nils hat die auch in Betrieb. Und dann kann man von seinem Pult in diese Kammer, die 20 Meter weiter irgendwo kann man dann quasi alles an Musiksignal, was auf dem Pult liegt, egal in welcher, in welchem Mischverhältnis, kann man das da reinschicken. Über den Lautsprecher wird das wiedergegeben und ich kann es dann aufnehmen. Also alles, was so an Hall-Effekten heute da ist, das wurde damals mit echten Räumen gemacht. Ne? Und da gab es natürlich noch Federhall und sowas. Mhm. Das sind dann auch spezielle Hallgeräte, die sehr aufwendig waren zu konstruieren, weil es dann um die Federn geht, welche Resonanzen da drin entstehen und man will dann keine eigenen Resonanzen der Feder generieren, aber diese Federn, die erzeugen dann eigentlich so eine Art Hall. Und dann konnte man damals einen sogenannten Nachverhallungsantrag stellen. Und dann konnte man seine Aufnahmen dahin geben und die wurden dann vom Funkhaus nachverhallt. Also das ist schon abgefahren.
Heute drückst du auf den Haken Plug-in sagst, okay, so und so viel Hall will ich haben, fertig. Ne?
Ich finde das mega interessant.
Das ist total unglaublich.
Aber ich finde das auch so witzig, dass man dann, allein das schon wieder ist so ein schönes Beispiel für, wie nah ist man beim Abhören nachher wieder am Originalsound? Jo, man stellt einen Lautsprecher in den Raum, gibt die Aufnahme wieder, die man aufgenommen hat, die ja dadurch immer schon ein bisschen verfälscht ist. Natürlich gibt man nur, vielleicht auch nur das wieder und in der Lautstärke und so, klar, was man will. Also man überlagert ja nicht den kompletten Sound damit, aber trotzdem ist das so witzig, dass man allein da ja schon so weit weg ist vom Original erstmal. Das finde ich so absurd eigentlich, aber auch spannend. Also es ist halt ein Handwerk. Und deswegen ist das natürlich das Abhören später hat erstmal nicht unbedingt was mit dem Original zu tun.
Wobei dieses Zumischen ist ja auch ein künstlerischer Prozess ein kreativer Prozess. Und bei diesem Nachverhallen, sage ich mal, geht es ja auch darum eigentlich, dass du das trockene Signal schon noch deutlich hörst. Und das wird dann quasi zugemischt, sodass man quasi einfach kreativ entscheiden kann, wie hallig soll eigentlich diese Situation sein. Genau, und total spannend. Und diese großen Säle, die sind halt eigentlich dafür gebaut, damit da dann auf großer Distanz mikrofoniert werden kann, um diese Raumakustik mitzunehmen. Genau. Also unheimlich spannend. Und das war natürlich für Jürgen, für Nils, also Nils ist eigentlich mehr oder weniger der Einzige, der dort einen Raum betreibt. Und alles andere steht leer.
Wahnsinn.
Das ist unglaublich. Das ist unfassbar.
Du hast mir die Videos gezeigt. Also die Größe, das hat mich direkt an die Messe Berlin erinnert. Mhm. Auch so architektonisch. Ne? Und du kommst da rein, das ist einfach monströs. Also alles groß, unglaublich hochwertig. Auch der eine Raum, den du akustisch für deine Bedürfnisse anstellen konntest.
Ja, ne? Das variable heißt, Raumakustik.
Genau, mit diesen Drehelementen, die dann also wie so ein Dreieck aufgebaut und unterschiedliche Absorptionsuntergründe hatte. Und so kannst du dann deinen Raum selbst bauen und so und alles höchstwertig produziert. Ne? Also für die damalige Zeit war das unglaublich, dass ich das, also gut, klar, das ist dann ein Staatsauftrag und da sagt dann der Staat, egal was, ich hätte das jetzt gerne und fertig. Aber also wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, muss ich dahin.
Wirklich, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Also und das Schöne ist jetzt natürlich, dass Nils Frahm eben so auch so ein Bewusstsein für Raumakustik eben hat, ne? Und das total wertschätzt, was eigentlich da in diesem Funkhaus stattfindet, ne? Oder damals stattgefunden hat. Und er versucht das eben in den Räumen, die er halt nutzt, natürlich so gut es geht zu bewahren. Aber nutzt es auch kreativ für seine eigenen Umsetzungen. Und deswegen ist das eigentlich so schön, dass Jürgen Strauß und Nils Frahm sich jetzt eigentlich kennengelernt und getroffen haben und sich so gut verstehen und eigentlich daraus dann eine Zusammenarbeit entsteht. Weil Nils auch ein Bewusstsein eben für all diese Wiedergabeprozesse hat, die eigentlich von diesem Künstlerischen dann eigentlich so ein bisschen gelöst betrachtet werden müssen, wo man sagt, wir müssen aber das, was wir da jetzt künstlerisch umsetzen, auch wiedergeben können. Und das halt so unverfälscht wie möglich. Und ich als Künstler will das auch so unverfälscht wie möglich beurteilen, was ich hier mache. Mhm. Und dann ist natürlich das super, wenn jemand wie Jürgen Strauß, der von diesem riesigen Komplex, quasi von der Aufnahme, von der Konzertsaalakustik bis zur Wiedergabe die ganze Elektroakustik eigentlich durchstiegen hat und das eigentlich zusammenführt und sagt, und ich kann dir das quasi geben, mit dem du all diese kreativen Ideen, die du hier quasi hast, quasi hörbar machen kannst und das dann auch umsetzen kannst in deiner Aufnahmetechnik, in deiner Musik.
Ja.
Ne? Und genau, Nils hat dann die MF 2.1 jetzt mittlerweile in seiner Regie und Jürgen und Garda haben eben ihm die 2.1 mit dem neuen EQ auf den Hörplatz quasi genau eingerichtet und haben mit wirklich vielen, vielen Messungen und mit viel minimalst rücken und gucken, wo sind Reflexionspotenziale noch in dem Raum, weil es ist natürlich so, es ist nicht wie im Hi-Fi, ne? Das ist natürlich ein Arbeitsplatz und wir brauchen natürlich ein großes Mischpult. Ne? Ja, das ist ein analoges Neumann-Mischpult. Ne? Das ist natürlich erstmal eine riesige Reflexionsfläche, die zwischen mir und dem Lautsprecher ist, und das müssen wir natürlich mit einkalkulieren. Ja. Ne? Und das ist auch auf der Messung ganz deutlich, dass da so bei 1 Kilohertz sind da so 2-3 dB, die durch diese Erstreflexion einfach hinzukommen. Und das kann man dann eben durch diesen EQ wunderbar auskorrigieren. Ne? Und dann geht es dann um seitliche Reflexionen, können wir die Racks vielleicht ein bisschen niedriger. Ne? Jürgen hätte am liebsten alles rausgestellt. Ja, ne? Aber ist ja so. Aber wir müssen halt auch arbeiten können. Ne? Und es sind auch andere Produzenten, die auch da arbeiten. Okay. Meines Wissens ein anderer. Und deswegen braucht man natürlich Arbeitsutensilien. Ne? Und das war, also es war unglaublich, dass die zwei zusammenfinden und dann
in den Räumlichkeiten
und da dabei sein zu dürfen, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für. Und habe das einfach ein klein bisschen filmisch begleitet, und da wird dann in der nächsten Zeit irgendwann über Jürgens Kanäle, denke ich mal, wird dann ein Interview mit Nils Frahm rauskommen und so ein paar Hintergrundvideos zu dem Einmessprozess, zu den Räumlichkeiten. Ja. Und das ist ganz spannend. Und die Instrumente, die Nils dort stehen hat, das ist auch eigentlich so vielleicht das Letzte. Das ist ein unglaublich begeisterter Musikinstrumentensammler, könnte man eigentlich schon fast sagen. Hat viele Klaviere, hat ja auch im letzten Podcast angesprochen, das größte Upright-Piano der Welt dort stehen. Das ist, ich durfte spielen, das ist unglaublich. Ja. Wahnsinn.
Das schwingt ewig nach, oder?
Ewig. Und das Bassfundament, das ist so rein. Es war leider ein bisschen verstimmt, weil Nils länger nicht da war.
Weißt du, wie tief das Ding kommt?
Ja, also das ist halt 16, ganz normal, tiefes A spielt das halt als tiefsten Ton. Ne?
Aber was ist der tiefste, weißt du das? Weiß gar nicht genau.
Wie viele Hertz sind denn das? Ich weiß es gerade nicht. Ja. Auf jeden Fall, das Spannende ist einfach, dadurch, dass ich die Saiten hängend habe, muss ich sie nicht dicker machen, um die Spannung zu erzeugen, um den Ton reinzustimmen. Und was halt entsteht, je dicker ich eine Saite mache, desto mehr ähnelt sie eigentlich einer Glocke und erzeugt eigene Resonanzen. Mhm. Und dadurch, dass ich jetzt das Klavier aufrecht stelle, hängen die Saiten und ich muss sie viel weniger
also strapazierbar machen quasi.
Ja, beziehungsweise ich kann die Saite jetzt dünner machen und kann sie trotzdem dann wieder auf den richtigen Ton bringen. Klar. Und dadurch ist der Klang halt viel, viel reiner. Ne? Und ich kann in den tiefsten Registern kann ich wirklich Harmonien spielen, die ganz nah aneinander liegen, die man eigentlich sonst nie spielen würde auf einem Klavier.
Überlagern,
weil
es
sich so sehr überlagern würde, dass du so reine Intervalle. Das ist also wirklich Wahnsinn. Und dann Instrumente, die es noch gar nicht gibt, stehen da rum. Klanginstallationsinstrumente, die er kreativ nutzt. Analoge Synthesizer, legendäre Roland Junos und
also all das. Also riesige Spielwiese.
Ja. Das hat Jürgen auch so schön gesagt. Also eigentlich ist das sein Klanglabor. Mhm. Und Nils bringt eigentlich dieses Labor live auf die Bühne. Ja. Und er hat eigentlich alle Instrumente dabei, bis auf den Riesenflügel. Und hat eigentlich und ist live am Experimentieren mit all diesen Instrumenten. Wahnsinn. Und das macht es halt so spannend.
Ja, stark. Also seine umso dramatischer ist eigentlich, dass diese ganze Immobilie komplett leer steht, bis auf letztlich ein genutztes Studio von Nils.
Ja. Also, ihr Lieben, wenn da draußen sich einer findet, der das Funkhaus Berlin haben möchte, genau, oder der sehr viele Räume mieten will, dann sagt uns Bescheid, wir begleiten das gerne.
Ja, genau. Es gibt ja einen Investor, aber es ist einfach unglaublich schwierig, natürlich so einen Riesenkomplex aufrechtzuerhalten und dann eben, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, Renovierungsmaßnahmen da angehen wollte, muss das natürlich auch, ich sag mal, die Akustik so größtmöglich bewahren. Ne? Da ist zum Beispiel keine Heizung drin und es sind keine Wasserleitungen da drin, weil das alles akustische Brücken wären, die natürlich die Räume wieder miteinander verbinden. Das sind alles Raum-in-Raum-Konstruktion, das ist alles quasi gekapselt voneinander. Nicht mal die Fundamente berühren sich von den äußeren und inneren Strukturen. Also das ist so ein Aufwand, der da betrieben wurde.
Wahnsinn.
Und sogar die Decken, die sind hängend und sitzen nicht auf den Wänden.
Auf.
Ja. Wahnsinn. Also es ist unglaublich.
Ja, ganz spannend. Ihr merkt, warum wir Janek hier definitiv sitzen haben wollen, weil das ist echt eine spannende Geschichte.
Bald dazu mehr.
So Leute, dann ich muss jetzt nach Freiburg fahren.
Du musst jetzt nach Freiburg fahren. Genau. Ja, hier stehen noch viele Punkte, dann heben wir die uns einfach für das nächste Mal auf.
Was ja, hast du genau. davon? Ich, wir liefern was aus und dann vor allem probieren wir morgen früh dann noch ein bisschen Strom da aus. Mhm. Genau, mit dem PS 550 von Akkufest dabei, den Netzfilter, um mal zu gucken, wie ist denn der Strom in Stadt Freiburg? wie schlimm sieht's aus oder wie gut? Und Stromtank kommt mit und genau, ein paar BNC-Kabel für eine DCS-Kombi, die wir probieren und genau, wird spannend.
Schön.
Ja, ich freue mich. Und deswegen müssen wir jetzt mal noch ein paar tausend Kilo ins Auto packen, gefühlt.
Kommen wir zur Musik.
Genau.
da fang doch mal an.
Ich fange an. Ja, also ich war natürlich bei Nils Frahm. Ja. Was soll ich anderes nennen? Ich nenne natürlich ein Stück von Nils Frahm. Und man könnte eigentlich so ziemlich alles von ihm nennen, weil, also ich bin großer Fan seiner Musik, die mich eigentlich auch schon lange begleitet. Vielleicht eine Sache, die für die Zuhörer draußen ganz spannend wäre, wäre das Album All Melody, weil das ist das Album, das er eigentlich in diesem Funkhaus, in dem Saal quasi geschrieben hat. Ja. Man hat sehr viele akustische Elemente, die, wo man wirklich hört, gerade auch wenn das Album beginnt, hat man so einen kleinen akustischen Cue, wo er quasi durch den Saal schlappt und sich an so eine kleine Orgel setzt und dann hat man eigentlich schon einen total schönen räumlichen Eindruck von dem, was da in diesem Saal vom Nils passiert. Es ist ein ganz sphärisches Album, man sollte sich ein bisschen Zeit nehmen, aber es ist unglaublich schön gemacht. Also ich empfehle das Album All Melody von Nils Frahm.
Packen wir in die Shownotes natürlich.
Cool. Ja. Ich saß gestern wieder vorm Plattenspieler und habe letztens so ein paar alte Alben bekommen, gekauft, gebraucht und da war Paul Simon dabei und ich liebe ja Paul Simon, absolut, aber dieses Album kannte ich nicht und ich weiß auch gerade nicht, wie das Album heißt, aber der Song heißt Everything Put Together Falls Apart und das ganze Album, da ist er mit so einer Eskimo-Jacke quasi vorne drauf, ganz groß und so plüschig hier, ne, so fellmäßig über dem Kopf und das ganze Album ist wunderschön aufgenommen, also die Texte sind schön, die Stimme finde ich eh super und ist auch gut aufgenommen, also schön, genau, macht sehr viel Spaß, hört mal rein.
Sehr schön. Ich habe am Wochenende auch irgendwo am Tisch gesessen und habe den Vögelchen draußen beim Essen zugeguckt. Und da lief ein Song, den ich, ach ja, guck mal hier, schon ewig nicht mehr gehört. Und zwar Wild Horses ist ja 25.000 Mal interpretiert worden von allen möglichen Bands. Und das erste Mal mit diesem Song in Berührung gekommen bin ich von einer Scheibe auf einem Live-Album, Live at Tokyo 92 von Guns N' Roses, wie Slash sich auf die Bühne setzt und fängt an Wild Horses zu spielen und da einfach nur die Gitarre, da gab es keinen Gesang dazu. Ich glaube, ganz minimal hinterher kam Axel da rein und das war so überragend gut damals, ich keine Ahnung, wie alt ich war, weiß nicht, 13, 14 oder sowas. Und auf jeden Fall bin ich da auf diesen Song hängen geblieben. Und das lief jetzt hier allerdings nicht von Guns N' Roses, sondern von The Sundays. Und eine ganz gebrechliche, schöne Frauenstimme und Wild Horses im Hintergrund auch mit Gitarre begleitet. Super schöner, eindringlicher Song. Hat genau diese Sonntagmorgenroutine des leicht regnerischen, kalten Februartages eingefangen. Ich fand das super, deswegen von mir Wild Horses.
Schön. Super. Leute, dann wünschen wir euch allen viel Spaß beim Musik hören und wir sehen uns nächste Woche.
Das tun wir. Tschüss.